Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
Lieber Walter, herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Folge des Mitte-Podcasts. Ich habe dich heute eingeladen, um mit dir über den Begriff der sozialen Plastik zu sprechen. Ein Begriff, der von Joseph Beuys, dem wahrscheinlich großartigsten und wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts, eingeführt und geprägt wurde. Und du, Walter, bist ja eine richtige Beuys-Koryphäe, kann man schon sagen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. So eine Randkoryphäe, also eher am Rande. Ne?
Immer. Ja, ich halte dich trotzdem für eine. Und ja, ich bin sehr froh, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Und ich möchte gar keine Zeit verlieren und einsteigen und fragen, lieber Walter, was für ein Mensch bist du?
Ein Unmöglicher. ja. Das ist immer eine Frage des Seins oder Werdens. Und ich würde sagen, ich bin einer ständig unterwegs. So ein komischer Mensch, der eigentlich nicht einen festen Grund überall braucht oder sucht, sondern ich gehe eigentlich mehr so nach dem, was so irgendwo sich ereignet und das interessiert mich dann. Also das war schon in früheren Zeiten so, dass ich dann wach geworden bin. Und das hat auch mein Studium geprägt.
Was hast du studiert?
Ja, ich habe ja zuerst Schulmusik als Schulmusiker, weil ich hatte gar kein Abitur. und war dann an der Musikhochschule Köln. Und das war damals ein unglaublicher Ort, also 69 dort angefangen und da wurde dann auch sehr viel diskutiert, politisiert und so und als ich dann meine Zwischenprüfung hatte, dann konnte ich auch Politikwissenschaft studieren, dann an der Uni und das war schon sehr ereignisreich, weil wir hatten ganz unterschiedliche Dozenten da, wie jetzt auch im Kompositionsbereich dann Luigi Nono war Kommunist, Henze war so halb Kommunist und Sozialist und Stockhausen kam vom Sirius, also direkt aus dem Kosmos. Das war dann so die Schlussphase, ne, für mich dort. Und aber es gab damals sehr viele Diskussionen, auch in dem Haus von Mary Baumeister in Köln. Da trafen sich auch Architekten, Musiker. John Cage hat da auch gespielt, sein berühmtes 4-3-3. Also dieses Stück, wo man keinen Ton hört. Und das hat mich damals alles sehr fasziniert. Und dann war diese Situation Prager Einmarsch und so. Dann habe ich 68 angefangen zu studieren. Und das hat mich unglaublich berührt. Und war schon 67 in Prag mal gewesen, um für eine Zeitung was zu schreiben, bei dem Schriftstellerkongress, wo Havel noch so unter ferner Liefen saß. Und da hatte ich dann auch viele Freunde. Und was ich dann nicht verstehen konnte, und das war eigentlich der Konflikt, der dann entstand, dass die Linke in Deutschland damals, aber nicht auch in Frankreich und in Italien, diesen Einmarsch befürwortet haben oder sogar teilweise bejubelt haben. Und das hat für mich so einen Bruch erstmal gegeben, weil ich eigentlich Marx fand ich hochinteressant. Und der Rest aber interessierte mich nicht mehr. Also das war schon diese ganze Ideologie, auch bei Lenin dann, der Zweck heiligt die Mittel und solche Formeln, mit denen man dann Gewalt legitimiert hat und so. Das fand ich also ganz entsetzlich. Mhm. Und ich habe ja immer in den Ferien auf Sylt gearbeitet, in einer Teestube. Da gab es immer viele Diskussionen, das berühmte Sonnabendgespräch, Vitus-Gespräch. Und da waren auch immer viele Linke, die dann vom SDS, die da Urlaub machten auf Sylt. Ne? Und da in dem Zuge habe ich dann auch, waren Begegnungen auch mit Ulrike Meinhof, mit Röhl, ihrem Mann und diesen Zwillingen natürlich dann und so den SDSlern aus Hamburg dann und, aber mich hat das also abgestoßen dann diese Gewaltdebatten, ne? Mhm. Und die Bereitschaft eigentlich auch dafür, ne? Und das hat mich eigentlich dann auf die andere Seite geführt. Und auf Sylt eben auch habe ich diesen Dreigliederungspapst, nannte man ihn, den Peter Schelinski, kennengelernt und habe sozusagen bei ihm die ersten Steiner-Texte buchstabiert. Ne? Mhm. Und rauf und runter. Und das war eigentlich für mich eine interessante Phase. Ne? Hm.
Also Steiner und dann Beuys?
Ja. Und dann Beuys habe ich dann schon im Büro für direkte Demokratie in der Altstadt, in der Andreasstraße, da bin ich dann öfters hin, habe aber nichts verstanden, worüber die geredet haben und habe Schmalzbrote geschmiert in der Küche. Und das waren aber so die ersten und Begegnungen. Da war Beuys ja nur ab und zu dabei bei diesen Debatten da. Und aber dann bin ich auch zu Vorträgen hingefahren, die er hielt. Ne? Und das Lustige war immer, dass er immer irgendwie auf mich zukam. Ne? Und dann haben wir eigentlich die größere Nähe entstand dann in Kassel. Ich war da ein paar Jahre als Waldorflehrer an der Waldorfschule Kassel. Und da war ja auch, also ich habe vertreten eigentlich den Ernst Tönges und dessen Frau Rea Tönges war eine enge Beuys-Vertraute und Kennerin, also hervorragend. Ne? Und da sozusagen im Vorfeld der 7000 Eichen, da hat ja Rea alles organisiert. Ne? Und ich habe dann auch noch geholfen. Wir hatten in der Schule dann auch den Chef der Stadtgärtnerei. Also der hatte sein Kind bei uns an der Schule. Und dadurch haben sich auch Dinge ergeben, ne? Damals. Und Rea hat das, war ja im Stadtrat der Grünen damals, Eichel, Bürgermeister, der später Bundesfinanzminister. Und sie hat das unglaublich gemacht. Und da haben wir immer wieder auch zusammen gefrühstückt in dieser Phase der Vorbereitung der 7000 Eichen. Ja. Und das war schon, Beuys hat dann immer mit meiner Tochter gescherzt. Die war damals, weiß nicht, anderthalb oder zwei. Und ja.
Mh. Okay, du hast es angesprochen, also Musik, Politik, Ideologie.
Ja.
Und dann Beuys. Und jetzt kommen wir zu Beuys. Und macht Beuys etwas, was diese Begriffe irgendwie zusammenführt? Also gibt es, was war es im Beuyschen Denken, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt kein Widerspruch erstmal, ja, oder?
Ja, das ist schon die Formel, jeder Mensch ein Künstler. Das hat dann schon auch etwas in mir ausgelöst. Nicht, dass ich habe mich nie als Künstler bezeichnet eigentlich, aber diese Qualität, also was geht eigentlich in einem Künstler vor, um etwas zu erzeugen? Also das hat mich immer schon beschäftigt. Wieso malt man ein Bild? Ne? Wieso macht man eine Skulptur? Und bis ich eigentlich durch Beuys gelernt habe oder gemerkt habe, dass es dass ja in jedem sozusagen eine innere Kreativität vorhanden ist, etwas was ihn aufruft, eigentlich etwas zu tun. Und da gibt es eben verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und was mir damals wahnsinnig eingeleuchtet hat, das war, dass er dann mal sagte, der erweiterte Kunstbegriff, der meint eigentlich, dass das, was sozusagen als Gestaltungskraft in einem Menschen ist, dass das jetzt nicht nur sozusagen in einen das, was wir Kunstwerk nennen, einmündet, sondern im Grunde in das Gesamtgesellschaftliche. Man muss sozusagen die Zusammenarbeit der Menschen genauso gestalten, wie ein Künstler ein Kunstwerk gestaltet, mit diesen inneren Fragen und mit dem Verhältnis natürlich auch zu dem Materie, zu dem Stofflichen. Und das hat mich fasziniert, dass man eigentlich diese sozusagen als neuen Werkstoff hat, dass die Gesellschaft selbst. Und das ist, das hatte vor allen Dingen kein Feindbild, diese Art von Denken bei Beuys. Eigentlich sind bei ihm nie Feindbilder aufgetaucht. Und das hat mich, das habe ich sehr geschätzt. Sondern es geht um den Gestaltungswillen, den ich jetzt eben, so wie ich ihn eben mache, um mal etwas aus mir herauszusetzen in Form eines Aquarells oder einer Zeichnung, dass ich das auch anwende im Sozialen, also oder im Ökonomischen, im Wirtschaftlichen. Ja. Ne?
Kannst du mich einmal durchführen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, also ich bin ja Student und ich wohne ja zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft und dort gestalten wir ja auch einen sozialen Raum. Ja. Ist das Kunst bei Beuys?
Ich denke, das hat die Anlage dazu. Ne? Und bei ihm war eigentlich immer wichtig, dass ich mich selber in diesem Prozess auch sehe und reflektiere. Und dass ich den jetzt so einen Prozess des Zusammenlebens nicht nur organisiere jetzt in einer WG, wer kauft ein, wer wäscht ab und so, sondern dass man eigentlich auch sich selber transformiert aus diesem Alltäglichen raus, den Geheimnissen der Zusammenarbeit oder auch der Welt nachspürt. Und da hatte Beuys eben, fand ich, immer unglaubliche Beispiele und so ein Interesse. Ja, das ist zum Beispiel im Zusammenhang auch mit den Tieren, ne? Dass er dann alte Skulpturen, auch wir haben in Kassel im Museum sind wir auch gewesen und haben immer wieder alte Werke angeguckt und er konnte sich unglaublich begeistern für irgendein skythisches Hirschlein oder so etwas. Und warum? Weil das ist eigentlich ein Bild für etwas, was in uns selber auch wirksam ist. Und das ist, hat er dann auch so Begriffe gebraucht wie Sender und Empfänger und das Geweih jetzt des Hirschen ein Empfängerorgan ist und das ist auch etwas, was sozusagen in uns selber ist, nur ist es dann verkümmert, aber auch wir haben unsere Empfängerorgane, ne? Und das hat mich immer sehr berührt, wenn er so Beispiele gebracht hat und gezeigt hat. Und da merkte man auch seine Hochachtung gegenüber der Kunst. Ne? Aber er hat vieles dann gleich auch so durch seine Art beleuchtet. Also diese Frage, die er mal, glaube ich, an der Kunstakademie gestellt hat, warum lächelt die Mona Lisa? Und dann haben alle irgendwie versucht, da was Wichtiges zu sagen. Und Beuys sagte dann, ja, die lächelt, weil sie mehr weiß als Leonardo. Und das sind so Dinge, die waren sehr liebevoll. Und das gehört eigentlich dazu, zu diesem erweiterten Kunstbegriff, dass man eigentlich diese Hingabe, also Beuys hatte auch oft von Opfer gesprochen. Ne? Und das ist eben dieser Begriff des Opfers, der ist ja bei Steiner eigentlich sehr, immer wieder taucht er auf im Zusammenhang mit der Evolutionsgeschichte und ist eigentlich auch als Hingabe. Und diese Fähigkeit zu der Hingabe, das ist eigentlich sozusagen ein ganz wesentlicher Aspekt dieser dann auch sozialen Skulptur und zugleich die Transformation eigentlich auch, also dass man aus seinem eigenen Kreis wie austritt und jetzt einfach mal den erweitert. Also das erweitert heißt schon vom Tagesbewusstsein in das Schlafbewusstsein zu gehen oder in den Traum. Ne? Und bei Beuys sieht ja manches aus wie der Traum, aber es spielen ja auch in Aktion auch der Schlaf bei ihm eine große Rolle. Ne? Der Chef, wo er sich da einwickelt in so eine Matte und da liegt. Und das ist das, was vielleicht, ich sage jetzt mal, bei Wohngemeinschaften oder Alternativunternehmungen oft zu kurz kommt, das ist diese noch diese Lust an der Erforschung der tieferen Aspekte des menschlichen Seins. Ne? Und,
die wären?
Ja, also bei Beuys war es natürlich die Frage des Todes immer. Ne? Der Tod hält mich wach. Ne? Und dieses Rankommen an den Todespunkt, das ist ja eigentlich, war eigentlich immer ein Wendepunkt. Ne? Und das ist ein Wendepunkt eigentlich vom Materialisieren zum Entmaterialisieren. Und was für ein Verhältnis hat man eigentlich zur Materie und zum Geist. Ne? Und Beuys war eigentlich wie ein, hat ein Missionar eigentlich der Wiederbelebung des Geistigen auch. Und das war damals natürlich ein Wort, was überhaupt nicht angesagt war. Ne? Wenn Beuys in einem Vortrag dann sprach vom Geistesleben, da ging gleich ein Drittel aus dem Saal. Ne? Und das konnten viele nicht ertragen. Und wobei das aber in den 50er Jahren in der Kunst ein ganz großes Thema war, ne? Bei Yves Klein, ne? Der sich ja selber auch als Rosenkreuzer bezeichnet hat und die Gruppe Zero in Düsseldorf damals, ne? Mit Uecker und Piene, und die haben ja ein Manifest nach dem anderen verfasst über den Geist und den Kosmos, und was dann Polke geärgert hatte und er dann seinen Bilderzyklus gemacht hat. Höhere Wesen befehlen, rechts oben, zeichne rechts oben, schwarzes Dreieck oder so. Und das, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen erweiterten Kunstbegriff, dieser Wille zur Transformation, ne? Dass ich aus dem Moment sozusagen in einen anderen gehe, ne? Also vom Lebenspol in den Sterbepol, ne? Und mir das, ja, dass ich sozusagen, Beuys hat dieses Experiment gemacht, sozusagen den eigenen Tod zu suchen. Und ich meine jetzt nicht den Flugzeugabsturz, das hat er nicht, aber später. Ne? Und das sind so Dinge, ja, die einfach auch zu einer Bewusstseinserweiterung führen und dann Transformation im Sinne einer Bewusstmachung eigentlich des Unsichtbaren und des Unerkannten, des Unerforschten. Ne? Und da hat er eine unglaubliche, schöne Neugier auch gehabt. Ne? Und,
ja. Spannend. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich hoffe, ich verstehe dich richtig, dass ja der erweiterte Kunstbegriff versucht, die Grenzen oder die Differenzbildung, die wir in so modernen Gesellschaften, in denen wir ja nun mal leben und wie sie uns zeigt, dass wir eben haben, das ist Kunst, das findet im Museum statt, das ist Politik, das findet im Parlamentshaus statt und das ist Ökonomie, das findet an der Börse statt oder so, dass er eigentlich versucht, diese Grenzen zu verschwimmen zu lassen und zu sehen, was sind sozusagen die Ebenen, die verbindet. Und da, dass dann das Soziale eben zum Kunstwerk wird, oder? Ist das die Idee?
Ja, das ist auf jeden Fall. Ne? Und weil ja sozusagen jeder dieser Bereiche, ob Ökonomie oder auch die Juristen und so, letztlich haben ja alle mit dem anderen zu tun. Ne? Also, und damit agieren ja selber in einem sozialen Feld, also ein Jugendrichter allemal. Ne? Und aber wie wie verbindet man das? Aber ja, was du angedeutet hast, die Dinge hat man so getrennt. Ne? An der Universität gibt es ja dann die geisteswissenschaftliche Fakultät, dazu gehören auch die Juristen, ne? Und die naturwissenschaftliche Fakultät. Aber eigentlich muss das ineinander greifen. Und das war ja im Humboldtschen Bildungsideal eigentlich auch enthalten, sodass sie, glaube ich, auch an der Technischen Hochschule in Berlin und so früher gab es auch Literatur, gab es Philosophie-Seminare und Vorlesungen. Und das ist alles jetzt noch mehr gespalten worden, ne? Auch durch die Universitätsreformen und so. Und man spricht ja immer von so Elite-Universitäten wie Harvard und sowas. Aber das sind eigentlich alles Fachhochschulen, ne? Die haben nicht mehr dieses Universelle, ne? Und das ist immerhin noch etwas, was in Berlin, also an der Humboldt-Universität, immer noch eine Rolle spielt, ne? Und deshalb sind die auch im Ranking so schlecht, weil die gar keine Unterlagen dafür liefern, ne? Weil die das einfach, das ist völlig uninteressant. Ne? Mhm. Ja.
Und jetzt für die Kunst als sozusagen das Schöpferische im Menschen in allen Bereichen als künstlerische Tätigkeit zu verstehen, jetzt möchte ich dich ein bisschen herausfordern und möchte mal fragen, naja, also das hat ja fast was Göttliches, oder? Es erhebt den Menschen zu einem göttlichen Wesen, zu dem schöpferischen, erschaffenden Wesen. Und jetzt ist es ja aber so, und das merken wir ja in diesen Tagen ja auch, jetzt kann der Mensch ja in seiner schöpferischen Tätigkeit Dinge erschaffen, die Menschheit selber an die Grenze der Vernichtung bringt. Ja, also wenn wir über Atomwaffen so weiter sprechen. Mhm. Wie verhält sich das zu der Gestaltung einer sozialen Plastik, wenn wir sie eigentlich in der Gestaltung an die Grenze der Zerstörung oder an die Selbstzerstörung ja dann bringen?
Aber deshalb ist da eigentlich der Austausch. Also Beuys hat ja gerne geredet auch von der permanenten Konferenz, ne? Hat auch ein Museen so zugeordnet, das sollen Orte der permanenten Konferenz werden, wo man sich das bewusst macht. Weil natürlich jeder schöpferische Prozess, der führt zu Ergebnissen, und die können sozusagen ausarten im Sinne auch von Gewalt, und sozusagen die gehen rein in eine Übersteigerung der Leidenschaft für Materie, ne? Wo dann auch der Mensch nur noch als Materie gesehen wird und natürlich all die Stoffe, die man braucht, um dann Vernichtungsapparate herzustellen. Und das ist ganz wichtig, dann, dass man keine Illusion hat, dass jeder schöpferische Prozess kann sozusagen abgleiten. Ne? Und deshalb braucht es die Korrektur, die ja dann Transformation nennt, dass ich dann die andere Seite wieder sehe, wo ist eigentlich das geistig-seelische. Ne? Und ich habe das neulich mal in einem Interview, hat das Susan Sontag gesagt in diesem Rolling Stones Interview, kurz vor ihrem Tod war das, dass sie gefragt wurde, wogegen oder wofür hat sie am meisten gekämpft. Und dann sagt sie, ich habe einen Kreuzzug geführt gegen die Trennung von Denken und Fühlen. Und das ist es, dass wir eben, Beuys hat sich immer gewandt, auch gegen diese Vereinseitigung des Wissenschaftsbegriffes. Und wir müssen diesen Wissenschaftsbegriff eigentlich schöpferisch wieder neu greifen. Ne? Und da hat man ihn dann immer ausgelacht, ne? Weil da geht es um diese ganz objektiven Dinge. Aber wenn man eben, wie Susan Sontag sagt, dass sein Fühlen ausschaltet, dann muss es abgleiten. Ist egal, also ob es jetzt in einem Labor ist, in dem Arzneimittel hergestellt werden und dann anhand von Tierversuchen, oder ob das jetzt im Extrem ein Waffenunternehmen ist oder so. Und es ging immer, also er hat eigentlich immer dafür gepredigt, und das fand ich auch faszinierend, dass man diese Gegenseiten sehen muss, und also von Geist und Materie, und Beuys hat ja mal gesagt, die sich alle Materialisten nennen, die sind in Wirklichkeit Idealisten, nämlich Idealisten der Materie. Und die Idealisten sind Materialisten der Idee. Ne? Mhm. Also der versuchte, das aufzulösen. Und ja, so wie man eben auch diese Trennung an den Fakultäten auflösen müsste eigentlich, ne? Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und so. Das ist ein großer Verlust, dass da keine Durchdringung stattfinden kann, ne? Oder wenig stattfindet. Ne? Ja.
Und aber es gibt ja in der Idee der sozialen Dreigliederung, auf der ja das Beuysteldenken auch aufbaut, trotzdem eine Trennung erstmal. Wie verhält es sich mit dieser Trennung? Ist es einfach eine andere Form der Trennung oder ist es gar keine Trennung?
Nee, das ist gar keine Trennung. Also, weil da sind auch viele Irrtümer, auch unter Dreigliederungsexperten. Und ich finde, Beuys hat das unglaublich gut mal formuliert, dass er sagte, Steiner hat gar nichts erfunden, sondern der hat nur genau hingeguckt. Und das gesellschaftliche Leben ist dreigegliedert, nur ist es eben krank. Ne? Man ist sich nicht dessen bewusst und das Ganze ist dann vermischt worden. Ne? Und deshalb, er bringt ja da auch diese Vergleiche dann mit dem, auch Beuys, mit dem menschlichen Organismus. Es gibt diese berühmte Evolutionszeichnung, da sieht man das im oberen Teil, wo er erst den Menschen zeichnet als Nervensinnesystem, rhythmisches System, Stoffwechselsystem. Und dann kommt dazu sozusagen der soziale Organismus dreigliedrig. Und der Mensch hat diese dreigliedrigen Funktionen und die sind da.
Aber und das sind welche drei?
Die drei, ja, Nervensinnesystem und dann das rhythmische System, Atmung, Blutzirkulation und Stoffwechsel, Gliedmaßensystem.
Und die verhalten sich zu den gesellschaftlichen Dreigliederungen wie?
Ja, nein, die verhalten sich nicht wie. Das ist keine Entsprechung dann. Die Entsprechung ist nur im Grundprinzip, dass das, was im Menschen an Funktionen da ist und was eben sinnvoll ineinander spielen muss und manchmal eben nicht tut, dann ist man eben krank. Und so ist es auch im sozialen Organismus. Da gibt es eben das Wirtschaftsleben und das Rechtsleben und das Geistesleben. Und wenn eins von denen ausfällt, sozusagen, dann wird es tragisch. Ne? Aber es ist keine Entsprechung jetzt, dass man sagen muss, jetzt Wirtschaftsleben entspricht dem Nervensinnesystem oder irgendwas. Okay. Das ist nicht wesentlich, ne? Sondern wesentlich ist eigentlich nur, dass es diese drei Funktionen im Menschen gibt und dass es diese drei Funktionen im Gesellschaftlichen gibt. Und da kann man eben von daher eigentlich an jedem Ort anfangen, wo man ist. Also wir auch Unternehmen Mitte oder wir gründen ein anderes Unternehmen oder auch eine Schule, wie auch immer, dass wir selber festlegen, wie wollen wir miteinander arbeiten? Ne? Welche Vereinbarungen treffen wir über die Arbeitszeiten, über den Lohn? Das ist alles Rechtsleben. Ne? Und das kann man machen. Ne? Aber wichtig ist, dass man dabei auch das Geistesleben hat. Immer wieder sich geistig nähert. Da muss man einfach mal ein paar Wochen lang Angelus Silesius lesen, sage ich jetzt mal, ne? Um sich inspirieren zu lassen, dass die Welt noch mehr ist. Ne? Dass die eine Größe hat, die aber von uns auch bewahrt werden will, ne? Oder angesprochen werden will. Ne? Das ist das ist bei Beuys direkt ein religiöser Vorgang gewesen. Also das kann man sehr schön sehen in diesem Gespräch mit Friedhelm Mennekes, einem Jesuitenpater. War mal veröffentlicht unter dem Titel Beuys zu Christus. Ne? Und da spürt man dann dieser Wille bei Beuys, die Dimensionen immer zu öffnen, ne? Und nicht so in dem Klein-Klein zu fahren. Und das hat er sozusagen mit diesem Transformationsbegriff auch immer angesprochen, dass man selber diese Hingabe entwickelt an das Andere, ne? Auch an das Große, an das Wunder. Ne? Also so wie Max Weber hat ja 1919 beklagt die Entzauberung der Welt. Ne? Und wie können wir die Welt und uns auch wieder verzaubern, also in so einen Zustand kommen, wo wir uns so mit den Substanzen der Schöpfung wie eins fühlen.
Das Und du hast es gerade schon angesprochen, wir sitzen ja hier im Unternehmen Mitte und ich habe gerade nur gedacht, wir waren gerade, bevor wir jetzt hier sprechen, waren wir zusammen einen Kaffee trinken im Kaffeehaus auf der Terrasse. Und das ist ja auch ein Kunstwerk, oder? Wenn wir so einen tollen Cappuccino trinken, einen Kaffee.
Ja.
Ich denke einfach an die Tausenden von Menschen, die bis auf die andere Seite der Welt daran jetzt gearbeitet haben, dass wir gerade diesen Kaffee trinken können.
Ja.
Also der Kaffeebauer, die Kaffeebauerin. Wir haben eine Hafermilch, es muss Hafer angepflanzt werden. Wir haben andere Produkte, die produziert werden müssen, bis hin zu den Leuten, die jetzt hier im Unternehmen Mitte zusammenkommen, um das dann zu veredeln, zu präsentieren und uns auf den Tisch zu stellen. Ist das erweiterter Kunstbegriff?
Ich würde sagen, das ist auf dem, das ist eine Facette davon. Ne? Das heißt ja, da finden ja verschiedene schöpferische Vorgänge statt und die kommen dann zusammen und stehen dann als Produkt auf dem Tisch. Und dass man sich das eigentlich bewusst macht, was ist da aus diesem Schöpferischen eigentlich entwickelt worden? Und das Interessante ist ja, dass dieser Schöpfervorgang immer auch eine Umgestaltung der Materie hat, des Materiellen. Ne? Und es gibt ja viele Idealisten, die sozusagen gegen das Materielle und so sind. Aber das ist ja was Wunderbares, also gerade die Materie umzuarbeiten. Und das findet ja statt bei so einer Produktion jetzt auch eines Kaffees. Und das sind ja auch menschliche Fähigkeiten fließen ein. Das ist ja eigentlich die Grundsubstanz des Geisteslebens, eigentlich die Entwicklung von Fähigkeiten und die Ausübung von Fähigkeiten. Das ist entscheidend. Ne? Und deshalb denke ich auch wie hier jetzt ein Unternehmen Mitte und so, man muss eigentlich auch immer wieder sozusagen an diese Ursprünge zurückgehen, also wo entstehen Fähigkeiten und in welche Richtung wollen die sich entwickeln. Also das halte ich für sehr wichtig, weil oft ist es ja bei irgendwelchen Alternativunternehmungen so, da hat man erst aus einer bestimmten Begeisterung macht man was und nachher entsteht so eine Routine und man macht sich das gar nicht mehr bewusst. Ne? Und das heißt, das Geistesleben sozusagen flieht, ne? Obwohl man meint, wir sind ja alle auch klar, bewusst und so weiter, aber da muss man eigentlich viel dran setzen, um das lebendig zu erhalten, dieses Geistesleben.
Ne? Ja. Und die drei Bereiche der Dreigliederung, könntest du uns noch einmal da durchführen, wie sieht das aus in dem unternehmerischen Prozess?
Es gibt von Beuys auch ein Blatt, ein Notizblatt, da steht drauf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und darunter steht, das sind die übersinnlichen Substanzformen. Und das muss man sich bewusst machen, dass es eben im die Hauptrichtung sozusagen des Wirtschaftslebens, das ist eigentlich dieses Phänomen der Brüderlichkeit. Der eine wirtschaftet für den anderen. Also das, was man ja eigentlich mit der Arbeitsteilung, was sich da schon entwickelt hat, worüber auch Adam Smith gesprochen hat, den ich ja viel interessanter finde, als er viel intelligenter und super finde ich eigentlich, als er oft dargestellt wird. Aber der hatte eine unglaubliche Begabung. Er hatte parallel dazu sozusagen das Buch Ethik der Gefühle geschrieben. Ne? Das vergisst man und das muss man
das ist eigentlich viel
ineinander
spannender
lesen,
Buch.
Ja. Diese beiden. Und das ist, dass man sich immer wieder klar macht, diesen Aspekt der Brüderlichkeit in der Wirtschaft und wo einer für den anderen arbeitet. Und das hat eben auch Konsequenzen, dass man dann sozusagen für die Rechtsstruktur innerhalb eines Unternehmens, dass man dann auch sozusagen, da hat man die Arbeitsteilung und nachher spricht man über den Lohn und da muss es auch, da machen wir auch ein Teilungsverhältnis. Also das ist ja das Problem, dass wir zwar eine Arbeitsteilung haben, aber wir haben keine Einkommensteilung. Ne? Mhm. Und diese Lust sozusagen an diesem Teilen, alles ist teilbar. Ne? Das ist so meine Formel immer wieder. Und das kam auch in den Diskussionen, Beuys, die der geführt hat damals in Kassel, also da 100 Tage Gespräche führte und immer wieder Leute kamen und sich beklagt haben, dann ja, über die Lohnfrage, über die Hierarchien in dem Unternehmen und so weiter. Und Beuys hat immer wieder gesagt, ja, dann fang mal an, ne? Und bei dir, ne? Wie sieht das denn zu Hause aus? Ne? Die Frau sitzt zu Hause und so, ja, das ist ja eigentlich nicht so schön. Und so sagt Beuys, ja, du kannst was tun. Setz dich ein für das Hausfrauengehalt. Und aber das geht auch um, wie man im Gesellschaftlichen teilt. Und das ist eben im Ökonomischen. Und das andere Prinzip, das ist ja, was im Wirtschaftlichen ganz wichtig ist, also das hängt mit dem Brüderlichkeit zusammen, das ist das assoziative Prinzip anstelle des Konkurrenzprinzips. Dass man immer meint, man muss jetzt den anderen konkurrenzieren, sondern man kann kooperieren, ne? Und so. Das, also wenn man jetzt in einer Straße 4 Buchhandlungen hat, dann müssen die sich nicht konkurrenzieren, aber sie können sich spezialisieren, sie können kooperieren. Der eine sagt, ich gehe mehr auf Reiseführer und der andere mehr auf Belletristik und der andere auf Fachliteratur. Es gibt Lösungen, ne? Aber man muss erstmal sozusagen eingepflanzt haben, diesen Gedanken der assoziativen Wirtschaft. Ne? Mhm. Und das ist, das heißt, sich mit dem anderen zusammentun, um das Ziel zu erreichen, auch den Bedarf der Leute befriedigen zu können. Und
dann gibt es das Rechtsleben, oder?
Und das Rechtsleben, das ist eben, deshalb hat schon Steiner hat ja sozusagen die Lohnfrage rausgenommen aus dem Wirtschaftsleben und in das Rechtsleben gepackt. Ne? Mhm. Und da können in jeder Unternehmen sozusagen die Leute sich zusammensetzen, wie wollen wir unser Einkommen regeln. Ne?
Und ganz kurz von deiner Einführung, welcher Wert der Französischen Revolution ist dem Rechtsleben zugeordnet? Welcher Wert? Du hattest gerade von den drei Werten Gleichheit.
Freiheit, Gleichheit. Ja, das war ja damals noch gar nicht zugeordnet, ne?
Okay.
Sondern das war bezogen auf den Gesamtstaat. Mhm. Ne? Und war auch ganz anders gedacht. Ne? Mhm. Das hat ja eigentlich ein Bischof erfunden, der Erzieher war des Neffen von Ludwig den 14. Und der hat eine Geschichte erfunden damals. Die Geschichte des Kallimachos und dieses Kind hat eigentlich ihn immer wieder gefragt, wie kann man denn zu einer gerechteren Welt kommen? Und da wird das eigentlich angedeutet schon bei ihm, aber ist nachher, weil während der Französischen Revolution spielten diese drei Ideale gar keine so große Rolle, tauchte erst später auf wieder. Und das Rechtsleben, also da dieses Gleichheitsprinzip, und das ist ja nur, das ist ja nicht gedacht wie eine Gleichmacherei, sondern alle sind gleichberechtigt, haben das gleiche Recht mitzureden, ne? Und das ist ja eine Substanz, also wenn man die erreicht hat, dann kann man auch die entsprechenden Gestaltungsprinzipien finden, ne?
Und die Lohnfrage ist dann bei Steiner in dem Rechtsleben drin,
ja.
Weil eben die Werte geleitet sein soll von dem Prinzip der Gleichheit.
Der Gleichheit, ja. Und aber nicht Gleichheit, dass alle jetzt dann das Gleiche kriegen, sondern alle haben aber das gleiche Recht sozusagen, sich daran zu beteiligen, ne? An der Diskussion, ne? Und an der Gestaltung, ne? Und dann wird man sehen, dass es Unterschiede gibt, aber die muss man nicht ausmachen an der Basisqualifikation, die jemand mitbringt. Ne? Ich habe ja mal an einer Gesamtschule auch unterrichtet in Köln Und das war interessant. Damals gab es nur die Orientierungsstufe, 5., 6., 7. Klasse. Und da waren Grundschullehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer, Gymnasiallehrer. Und die unterrichteten alle die gleichen Kinder, aber es gab völlig unterschiedlichen Lohn. Mhm. Und das ist natürlich grotesk, ne? Mhm. Dass die mit den... Und das war nicht reinzukriegen. Ich habe ja dann meine Promotion über die Selbstverwaltung von Schulen geschrieben. Mhm. Und das war... war dann auch bei den Gremien, die beteiligt waren an der Bildungsreform und so, aber die, da waren die Gewerkschaften auch, Erziehung und Wissenschaft und wie die alle hießen, stur. Ne? Mhm. Aber dass man das auflöst, ne? Mhm. Dass man merkt, wir sind einfach Gleiche, ne? Und gleichberechtigt. Ne? Und gleichberechtigt heißt, jeder hat das gleiche Recht mitzugestalten. Und dann können sich daraus auch Unterschiede ergeben. Und die wird auch jeder irgendwie auch akzeptieren, solche mhm. Unterschiede, wenn man das einsieht.
Ja. Ja. Und jetzt fehlt noch die Freiheit und das Geistesleben.
Geistesleben, ja. Das ist eine Grundsubstanz. Und die Freiheit, also, und das war bei Beuys auch immer interessant, dass er sagt, nur wer durch den Todespunkt gegangen ist, der kann von Freiheit sprechen. Und ich habe das immer nicht wirklich verstanden oder so. Aber es ist schon so, dass die, dass man dann, wenn man mal sozusagen äußere Vorlieben und all das mal weglässt, ne? Und ja, an die Substanz selber rangeht, dann tut sich da was anderes auf. Und bei Steiner ist es interessant, dass er mal ausgeführt hat, dass die, sag mal, die Freiheit entsteht da, wo sozusagen die Entmaterialisierung stattfindet. Also beim Tod sozusagen verlässt man den Leib und es kommt in einen geistigen Zustand. Und den nennt er Freiheit, ne? Und das ist, ja, ich glaube, und deshalb ist das Geistesleben sehr wichtig, dass man auch in jedem Unternehmen immer im Gespräch bleibt, auch über das, was alltäglich gerade läuft, die sozusagen ja, in den Himmel blicken kann. Ne? Und dass man dann merkt, wie ich selber sozusagen in meinem stofflichen verharrt bin, ne? und daraus mich lösen muss, ne? Und das ist praktisch so eine Art Todespunkt, ne? Dass ich eigentlich mein stoffliches mal befrage und jetzt mal aufhöre damit, ne? Und komme dann in so einen Leerraum erstmal und ja, und das ist eigentlich mit Freiheit. Aber Freiheit ist immer auch verbunden mit dem, jetzt im Konkreten dann auch mit dem, was der Mensch an Fähigkeiten entwickelt. Ne? Das kann fachlich sein, ne? Aber auch im Umgang mit anderen. Und das war eigentlich und das hat auch Beuys sehr begeistert, wie der Wilhelm Schmund, ein anthroposophischer Ökonom, das mal in Achberg dargestellt hat, dass wir eigentlich beim Geistesleben darauf blicken müssen, in der Hauptsache auf die Entwicklung von Fähigkeiten und dann aber auch die Anwendung der Fähigkeiten und dass man die immer auch in Bewegung halten muss, ne? Und nicht und das ist dann eigentlich ergibt so einen Raum der Freiheit, wenn man sich austauschen kann in dieser Entwicklung der Fähigkeiten und ihrer Anwendung.
Kann man sagen, dass wenn man jetzt das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben wieder zusammendenkt mit dem Geistesleben, dass das Geistesleben etwas ist, was den beiden anderen Bereichen auch eine Richtung gibt oder sie auf der Spur hält oder auf eine...
Ja, der hält sie insofern, dass sie sehen, wo ist die Sinnhaftigkeit meines Tuns, ne? Und macht das noch Sinn, dieses und jenes Produkt zu haben oder die und die Dienstleistung, oder muss die verändert werden, weil die Fähigkeiten sich der Leute auch verändert haben, weil der Bedarf sich verändert, und das ist schon...
Es ist ja spannend, dass wir natürlich in einer Welt leben, wo es große Konzerne auch gibt, die andere Werteleitungen haben, wo es darum geht, den Aktionärswohlstand zu vermehren. Und da wird wahrscheinlich wenig die Frage nach dem Sinn in diesem Sinne, wie du sie jetzt formuliert hast, angesprochen. Ich würde mal gerne den Blick nach vorne richten. Und mir ist in der Vorbereitung ein Satz, über den bin ich gestolpert, und den habe ich mir rausgeschrieben und den wollte ich kurz vorlesen. Das ist aus dem Vortrag Jeder Mensch ist ein Künstler von Beuys, wo er sagt, der erweiterte Kunstbegriff will von sich heraus nachweisen, dass nur er geeignet ist, dass nur er ein geeignetes Instrument ist, ein geeignetes Werkzeug ist, um einen evolutionären Vorgang im Sinne der Systemveränderung zu bewirken. Das ist ja... Es ist ein starker Claim, oder? Also
ja,
das ist ja auch, also vor allen Dingen das nur er.
Ja.
Aber ich kann nachvollziehen, was er meint, wenn du beschreibst, dass die Frage nach dem Sinn, dass das ist ja radikal.
Ja, ja. Und das geht auch wirklich immer um die Substanz, ne? Dass man eben als Künstler ja praktisch ständig auch da hat man ja nicht die vorgefertigten Regeln und Ordnungssysteme und so. Gibt es natürlich auch. Aber im Grunde haben die interessanten Künstler die immer auch verlassen. Ne? Als Rodin zum ersten Mal so ein Torso bastelt, da waren ja Riesenproteste. Ne? Und das ist... aber weil es deshalb nur über diesen erweiterten Kunstbegriff... und das heißt ja, ohne... diesen Motor, sagen wir mal, der geistigen Substanz, der geistigen Reflexion und damit der Fähigkeitenbildung geht eigentlich nichts. Und man ist eigentlich erstaunt, ne? Dass vieles heute erfolgreich ist, aber diese Substanz fehlt. Und letztlich ist es dann auch...
Die Substanz, die Frage nach dem Sinn auch.
Ist es dann so auch zerstörerisch. Ne? Mhm. Das ist, wenn man sich das anguckt, eben die... wie die Arbeitsverhältnisse bei einem Konzern wie Amazon ist, ne? Und dass die Leute keine Sozialleistungen, gar nichts erhalten, sondern wie als freie Unternehmer sich da aufkaufen und die und leben unter furchtbaren Verhältnissen. Ich habe das gesehen in Polen in einem Lager. Das ist nicht... das ist unglaublich, dass sowas möglich ist. Ne? Aber es gibt viele Beispiele natürlich, aber deshalb der erweiterte Kunstbegriff, das ist die Mahnung eigentlich an diese Substanzbildung, und die eigentlich in jedem veranlagt ist. Ne? Und in jedem Kind ist auch ein Gerechtigkeitsempfinden da. Ne? Die streiten sich dann, wer mehr hat, wer weniger hat und so weiter. Und dann bringt man ihnen bei, wir müssen das gerecht machen, und später spielt das alles keine Rolle mehr. Ne? Da geht es eben um diese Gewinnsituation, und ja, das ist die Tragik. Nein, ich konnte Beuys eigentlich immer gut verstehen, dass er so auf diese auf diesen erweiterten Kunstbegriff einging, und dass wir eigentlich das, was der Künstler eben durchmacht, so im Verhältnis von innen und außen, von Geist und Materie, Gestaltungen, das ist ein unglaublicher Prozess, starker, und der sollte eigentlich überall spürbar werden und so, ja, sich sozusagen dort artikulieren können. Ja.
Sehr gut. Wir treffen uns ja auch heute im Kontext oder im Nachgang des Beuys-Symposium, was letztes Wochenende in Dornach stattgefunden hat, anlässlich des 100-jährigen Geburtstages, ein Jahr zu spät, verschoben und so weiter. Und ich frage dich einfach mal, wie schaut uns denn das Beuysche Gesamtwerk Erweiterter Kunstbegriff jetzt im Jahr 2022 an? Also was sind die Aufgaben, die du siehst? Also was ist das Konkrete heute?
Ja, was jetzt, was hier auch erlebbar wurde an diesem Symposium, war zum Beispiel ein Vortrag, wo im Mittelpunkt das Werk Das Ende des 20. Jahrhunderts stand. Diese Basaltsteine, die da auf dem Boden liegen und in die mal Beuys ein Loch gebohrt hat und das dann wieder so keilförmig verschlossen hat mit noch einem Material drin. Und da merkt man, wenn man so ein praktisch so ein unschuldiges Ding sieht, aber die, diese Bohrungen waren alle am Ende sozusagen eines Steines, markierten das. Und dass man merkt, das ist ja auch vielleicht diese Leere in mir erstmal. Und diese Leere muss ich wieder füllen. Ne? Das sind so, bei diesen Arbeiten kann man so viel Erlebnisse haben, die man dann transformiert auf sein eigenes Leben und auf das mit anderen zusammen. Und das kam bei einigen Schilderungen von Arbeiten von Beuys auch sehr gut raus. Ne? Und da sehe ich eigentlich eine Zukunft sozusagen, dass man diese Werke anschaut und dann aber auch zusammen darüber spricht, über diese Erfahrung. Also Dieter Köpplin, früher Kunstmuseum Basel, und der hat ja die erste Ausstellung 69 schon mit Beuys hier gemacht, und der hat über die Feuerstätte gesprochen. Und da hat man dann diese Stäbe stehen. Ne? Und diese Stäbe, ich glaube, es sind 29 und jeder ist 92 Zentimeter lang. Und die haben Verhältnisse, stehen in einer bestimmten Abfolge da auch. Und da wird das Sehen sozusagen herausgefordert. Ne? Die Stäbe sind alle nicht gleich im gleichen Abstand gestellt, sondern haben unterschiedlichen. Warum? Und das ist eigentlich sozusagen das, was uns im Leben immer wieder beschäftigt eigentlich. Warum hat was welche Form, ne? Und wie wirkt die auf mich? Ne? Und die kann ordnend, die kann aber auch zerstörerisch wirken oder aufregend, erregend. Und diese Sorgfalt für den Blick, ne, auf die Dinge, das finde ich ganz wichtig. Und weil Beuys natürlich auch immer diese Transferarbeit zum sozialen Organismus geleistet hat, kann man das auch dann entsprechend zuordnen. Ne? Und da sehe ich schon eine unglaubliche Kraft drin. Ne? Aber man kann das letztlich auch mit vielen anderen Arbeiten von anderen Künstlern oder auch mit Alltagsgegenständen, also dass man eigentlich diese genauere Wahrnehmung hat, ne? Oder auch mit dem Kaffee, ne? Dass man wahrnimmt, was ist das eigentlich, was da die Faszination ausmacht und die Unterschiede ausmacht, und dass man dann aber auch ins Bewusstsein ruft, wer hat das eigentlich für einen getan? Ne? Das ist ja etwas, was wir völlig vergessen, dass dahinter Menschen stehen, die Kaffeepflücker und Erntehelfer und auch vorher schon natürlich, die das anpflanzen. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind.
Jetzt sitzen wir ja hier auch als Vertreter zweier Generationen, und ich wollte dich eigentlich zum Abschluss oder zum Ende des Gesprächs fragen, was würdest du mir, also du kannst mir jetzt als Vertreter meiner Generation was zurufen im Kontext von Beuys. Also wo würdest du sagen, schaut da hin? Also ich meine, du hast gerade schon angesprochen, diese Lehre und die Frage nach dem Sinn und so weiter. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, schaut dorthin, das lohnt sich?
Ja. Ja, ich denke, ganz wichtig ist dabei, dass man auch seinen Humor dabei weckt. Das heißt, dass man nicht in so eine Vereinseitigung jetzt dessen, was richtig ist und was nicht richtig ist, kommt, oder in eine Verurteilung und Aburteilung, sondern dass man eigentlich diese Und das hat Beuys immer mit einer unglaublichen, liebevollen Gebärde gemacht, ne? Dass man da auch das andere zur Geltung kommen lässt. Und, aber das wird oft nicht verstanden. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit Beuys mit Wirtschaftsleuten. Das war zusammen mit der AGP, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft. Und die hatte eingeladen. Und da waren dann leitende Leute aus Großunternehmen, aber auch aus mittleren Unternehmen oder kleinen, Glashütte Süßmuth oder so. Und die... Und da hat dann Beuys irgendwann, ist er auf die Eigentumsfrage zu sprechen gekommen und hat das kritisiert. Er fühlt sich eingeengt dadurch, dass man eigentlich so mit diesem Eigentumsbegriff an Produktionsmitteln und all dem so verknüpft ist oder an Grund und Boden und so. Das muss man irgendwie auflösen. Der Wirtschaftsjournalist der FAZ, der hat sich dann zu Wort gemeldet und hat dann gesagt, ja, was meinen Sie denn eigentlich damit und so? Hat er zu den Unternehmern dann rüber gesagt, ja, und gestrahlt, ja, enteignet euch selbst, das ist der erste Schritt. Ne? Und daraufhin ist er von der FAZ wütend rausgegangen aus dem Raum. Aber das war so eine Aufforderung, ne? Dass man eigentlich zu seinen Dingen, mit denen man eng verbunden ist, einfach mal Abstand nimmt. Und das ist ganz wichtig, diese Distanz zu nehmen. Und aber etwas, was vielleicht in meiner Generation manchmal noch stärker war, das war auch, dass man sich mit historischen Dingen beschäftigt hat. Aber da kann man wahnsinnig viel lernen. Ne? Also zum Beispiel von so einem Erasmus von Rotterdam. Ne? Lob der Torheit, eins der besten Bücher. Ne? Und da werden ja die ganzen Kaufleute beschimpft als die schlimmsten von allen. Aber auch die Pfaffen und so. Oder Rousseau zur Grund- und Bodenfrage, ne? Wenn er dann sagt, ne? Hätte man demjenigen sozusagen, der Pfähle eingesteckt hat in die Erde und dann sagte, das ist jetzt mein Land, hätte man die Pfähle rausgesessen und den zum Teufel gejagt, dann hätte man viele Probleme sich ersparen können. Ne? Aber ich denke auch, und das gehört zu diesen Fähigkeiten und zu diesem Geistesleben dazu, dass man eintaucht in die Poesie der Welt auch. Ne? Also in England gibt es zum Beispiel so eine Geschichte über Grund und Boden, die heißt, bestraft wird der, der eine Gans von der Almende raubt. Aber nicht bestraft wird der Gans die Almende raubt, ne? Der ihr das Land wegnimmt. Ne? Und das ist aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Und das finde ich, da ist eigentlich in der Poesie ist wahnsinnig viel Interessantes enthalten. Und das ist wichtig auch für so ein Unternehmen, Mitte eigentlich, für Leute, die hier sind, muss man Solar lesen. Ne? Mehr Benjies Werk über Finanzspekulation ist unglaublich. Ne? Und das hat so eine... Das ist substanzbildend irgendwie. Da hält man was aus, ne? Als wenn man nur analytisch irgendwie so vorgeht. Und das war für mich persönlich auch eine unglaubliche Bereicherung, als ich dann anfing, wieder stärker in die Literatur zu gehen. Ne? Ja.
Ja, ich kenne das selber auch, dass es sozusagen Momente sind, wo man was liest, vielleicht wenn man auch nur mal eine halbe Seite von irgendetwas liest und da bekommt man irgendwie einen Geistesblitz oder einen frischen Gedanken und der hilft einem dann in allen anderen Bereichen weiter. Ja. Dass das ja diese Substanzbildung ist. Mhm. Walter, ich komme schon zur letzten Frage. Die Frage wird jedem Gast oder gestellt, der hier bei uns zu Gast ist. Was würdest du tun, wenn du jetzt auf einen Schlag 10 Millionen Schweizer Franken hättest?
Erstmal nachzählen, ne? Ob es auch wirklich 10 Millionen sind, ne? Und das andere wäre, das in die Initiative zu stecken, also neue Abstimmung, ne? Unter dem Stichwort www. World Without Weapon, Welt
ohne Waffen. Sehr aktuell.
Das wäre für mich noch so ein, da müsste alles reingegeben
und
werden.
Worum geht es da? Erzähl mal.
Dass man zu einer weltweiten Abstimmung aufruft zur Abschaffung der Waffen. Ne? Mhm. Und weil sie sind ja schließlich immer die Basis, ne, für die Zerstörung und sie führen dazu auch, dass man auch weiterhin zerstört. Und das wäre für mich so ein Thema. Und dafür würden 10 Millionen vielleicht gerade reichen, damit man die ganze Welt erreichen kann, wo man auch gleichzeitig ja täglich auch interessante Informationen liefert dazu, ne? Oder Bilder liefert, ne? Die dann eigentlich auch die Substanz in den Menschen bilden, um das auch auszuhalten und zu ertragen, ne? Und auch die damit auch zu einer Überwindung auch von sozusagen böse und gut oder so, diese Unterscheidungen, ne? So wie Rabbi Nachman mal sagte, das Böse ist der Thron, auf dem das Gute sitzt. Und diese geht mir um so eine Durchdringung. Aber das muss man mitleisten, wenn man zu einem Votum kommen will, mhm, dass alle Menschen sozusagen für die Abschaffung der Waffen sich einsetzen, ne? Und die wollen.
Lieber Walter, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Ja.